Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast Ausgabe 265. Es ist der 25.10.2020. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Der Eugen.
Hallo.
Und ich, der Robert. Dieses Wochenende gab boxerisch nicht viel her, eher im MMA. Da hat Khabib, ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, erfolgreich seinen Titel im Leichtgewicht verteidigt und ist ungeschlagen zurückgetreten. Mehr gab's großartig im Boxsport jetzt auch nicht zu sagen. Chocolatito hat zwar auf einem gekämpft, aber das war ein Gegner. Muss man nicht weiter drüber reden. Was wir aber jetzt machen, ist auch für uns recht ungewöhnlich. Normalerweise haben wir immer den Rückblick. Dieses Mal starten wir direkt mit dem Vorschau. Aus deutscher Sicht interessant wäre eine Card in Berlin am 31. Oktober. Dort kämpfen unter anderem Leon Hart gegen Hüseyin Chinkara, Sven Elbier gegen Rafael Sosso Pintos, Ali Erin Demiseren gegen Jacek Christoph Piatek, Burak Sahin kämpft gegen einen unbekannten Gegner, Marc Demori, oh, den gibt's auch noch, der kämpft, Viktor Faust kämpft, Maria Lindberg, also eine ganze Menge an Boxern, die man so hier in Deutschland kennt. Ob der Kampf stattfinden mögen, mag man ein bisschen zu auch bezweifeln, weil er in Berlin stattfindet. Wer weiß, was sich in dieser einen Woche da noch tun kann. Ansonsten gäbe es noch einen Kampf, der in Bayern stattfindet, in Unterschleißheim von Petkovic LMS Promotion. Da kämpfen im Hauptkampf Dennis Ilbay gegen
Tlauziti oder so, ne?
Ich habe keine Ahnung.
Tlauziti, sagen wir einfach mal.
Jedenfalls der. Schifat Isufi kämpft gegen Ronny Landetta, kennt man ja doch hierzulande auch recht gut. Christina Hammer ist zurück bei Petkovic unter Vertrag, die kämpft auch gegen Sanna Turunen. Peter Milasch kämpft dort, Hovik Bebraham kämpft. Der Kampf wird ja auf Bild Plus übertragen. Also wer sich den angucken möchte, für, ich glaube, 4 Euro oder 5 Euro monatlich kann man...
Ist nicht 3,99, glaube ich nicht?
Ja, 4 Euro aufgerundet.
Ja, knapp.
Übrigens, ich muss mich entschuldigen. Ich hab ja gesagt letztens, die warten garantiert auf meinen Anruf wegen der Kündigung. Ich habe, glaube ich, noch nie so kurz in einer Warteschleife gehangen wie da. Ich habe da angerufen, zweimal ein Freizeichen, einen kleinen Moment bitte. Nächsten Moment, hier ist die Bildzeitung, was können wir für Sie tun? Und 3 Sätze später hatte ich dann quasi die E-Mail-Bestätigung, dass ich gekündigt hatte. Also ich war erstaunt, wie einfach das ging.
Also haben Sie es doch telefonisch ganz gut eingerichtet und dann schneller als per E-Mail auf jeden Fall geht es dann.
Ja, genau.
Also ja, ab 19 Uhr fängt die Veranstaltung an. Am Samstag für die. Also es ist auch so ein Dinnerbox, ne? Vom Petco.
Ah, ach, ein Dinnerbox ist auch.
Ja,
okay.
Da wird auch gegessen und ja, für die Leute, die Boxen gucken wollen, da werden bestimmt auch nicht viele Zuschauer da dabei sein, weil es halt ein bisschen edler veranstaltet wird da im Ballhausforum und John Bielenberg ist ja auch so ein bisschen der Jüngste, der da antritt. Ich glaube, der ist 18, müsste der jetzt sein. Ja, wird so als neues Talent gesehen, muss man sich mal angucken. Boxt, glaube ich, auch um den deutschen Meistertitel. Ich weiß nicht, ob es internationaler deutscher Meister ist, weil er eigentlich boxt gegen Ungarn. Also wahrscheinlich schon. Aber es steht halt auch noch nicht bei Boxrec drin.
Dieses Konzept Dinnerboxen habe ich nie so ganz verstanden. Wenn es eins gibt, was ich mit Boxen nicht in Verbindung bringe, dann ist es edel.
Aber es kommt doch aus England eigentlich. Die haben das auch früher manchmal so veranstaltet. So, es gibt so kleine, so wie so Galas, die halt abends sind, wo zwischendurch halt so noch Essen gereicht wird. Und auch Sterne. Es ist ja auch ein Sternekoch, der da, glaube ich, das Essen zubereitet. Aber ja, ist halt wahrscheinlich so Geschmackssache. Aber im Endeffekt ist es ja nicht das Übliche, ne? Es ist halt, es wird ab und zu gemacht, aber ich glaube, die Engländer haben das erfunden. Also, um vielleicht mal ein bisschen andere Atmosphäre zu bieten, als die sonst immer da ist. Ich weiß es nicht, aber
hat man ja selten
eigentlich in Deutschland sowas. Also das ist ja sehr selten. Vielleicht zieht man dadurch ein anderes Publikum an, denke ich mal einfach. So Leute, die halt ja auf Essen sehr viel Wert legen.
Schläge und Essen, das ist mein Lebensinhalt, richtig. Was haben wir denn noch so an Veranstaltungen? In Russland gibt Murat Gassiev sein Comeback nach über 2 Jahren, nachdem er gegen Alexander Usyk verloren hat. Im Schwergewicht gegen Nuri Seferi, der als Ersatzgegner kommt für seinen Bruder Sefa Seferi, wenn ich mich da richtig erinnere. Der, war das jetzt Corona oder krankheitsbedingt ausfällt?
Das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau.
Gute Frage, gesagt. Nächste Frage.
Auf jeden Fall ist Nuri Seferi 43 Jahre alt und kommt aus der Schweiz. Auch bekannt unter Albanian Tyson. Ja, aber Residenz, also wohnt als aktuell in der Schweiz und ist bei Errol Jalan unter Vertrag. Und Errol Jalan hat ja jetzt oft seine Boxer irgendwie im Ausland boxen lassen, deswegen passt es ja auch irgendwie. Und ja, weiß ich nicht. Also zuletzt, das Highlight ist auch, dass er eigentlich davor gegen Mazen Gierke geboxt hat. TKO in der 5. Runde in Hamburg und jetzt boxt er gegen Murat Gassiev. Also ist auf jeden Fall kein Step-Up. Aber nichts gegen Mazen Gierke, der steht da sonst meistens auch die Runden durch. Aber ich meine, das ist schon krass so, ne? Wenn du zuerst Mazen Gierke liest und dann kommt Murat Gassiev. Also das ist schon hammermäßig so. Also, aber ich bin gespannt. Also mal gucken, wie lange er durchhält bei den Hammerfäusten von Gassiev, ne?
Das auf jeden Fall. Ja, Gassiev ist schon, das ist schon ein verdammt guter Boxer. Also der kann alles. Von daher,
hätte ich
also wenn Seferi über die Runden geht, Respekt.
Ja, dann krass, ja.
Aber ich glaube das nicht.
Ich glaube es irgendwie auch nicht. Also es wäre wirklich für ihn schon Sieg.
Ja, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich meine, ich habe ja auch gedacht, dass Formella vorzeitig verliert im Ausland und ist über die Runden gegangen. Also von daher, ich lasse mich gerne überraschen. Ich liege gerne falsch mit meinen Prognosen.
Ja, ich auch. Also es wäre geil. Also wäre cool, wenn er über die Runden kommt, weil es einfach was eine Überraschung wäre.
Wo der Kampf übertragen wird, wissen wir nicht. Da müsst ihr natürlich im Internet nachgucken. Wo ihr auch
im
Internet...
Ja, schon im argentinischen TYC Sports.
Oh.
Ja. Und in Russland bei REN TV.
Ja gut, wer da
nächsten Zeit
sich einen Stream angucken kann und das nicht irgendwie durch, wie nennt sich das? Nennt sich das Geoblock, wenn ich mir...
Ja, Geoblocking, ja.
Geoblocking. Also wer das umgehen kann, kann ja bestimmt mal auf einem Online-Stream gucken. Ich glaube, die türkischen TV-Sender haben nämlich, glaube ich, das nicht. Da konnte man sich dann teilweise nämlich auch Kämpfe angucken. Zwar mit türkischem Kommentar, die ich da nicht verstanden habe, aber ich konnte sie gucken. Auch ein Kampf, der am 31. Oktober stattfindet. Wieder in The Bubble im MGM Grand in Las Vegas. Auch ein Kampf, der nicht zu unterschätzen ist, ist der von Naio Inoue gegen Jason Moloney um den WBA-Titel im Super-Bantam-Gewicht und den IBF-Titel im Bantam-Gewicht. Schon nicht schlecht. Moloney, muss ich zugeben, habe ich jetzt bisher einen einzigen Kampf nur gesehen. Guter Mann. Aber Inoue ist nicht umsonst ein Pound-for-Pound-Boxer. Von daher, da gehe ich jetzt einfach mal auf, also auch wenn Inoue jetzt kein Amerikaner ist, sondern Japaner, aber ja, ich gehe mit Inoue. Wie seht ihr es?
Ja, auch auf jeden Fall. Ich würde auch mit ihm gehen. Ist ja, glaube ich, ja, weiß ich nicht, wie klar das ist, aber der ist halt schon Top-Boxer, hat noch nicht so viele Probleme gehabt. Ist natürlich eine Gewichtsklasse, die jetzt nicht so viele Leute verfolgen, aber ist halt wird in Deutschland natürlich jetzt auch, geht ein bisschen unter so, weil er Japaner ist, aber man kennt ihn ja auch durch die World Boxing Super Series ein bisschen. Und ja, ist halt wirklich ein sehr talentierter Techniker und auf der Karte ist ja auch noch ein Frauenkampf. Ist vielleicht auch nicht so uninteressant, weil Michaela Meyer ist ja auch eine ganz gute Boxerin, ist ungeschlagen. Amerikanerin, die tritt gegen Eva Brodnicka an. Ich glaube, sie ist aus Polen, genau. Und sie ist dafür bekannt, dass sie immer sehr freizügig bei den Weigh-Ins irgendwelche komischen Kostüme anhat. Sexy Hexy auf jeden Fall. Aber ja, ist auf jeden Fall auch ein spannender Frauenkampf. Muss man mal gucken. Also nicht, ist jetzt kein, kann man, ist ein Niveau, was man sich auf jeden Fall angucken kann. Was ja auch nicht immer der Fall ist.
Was du gerade erwähnst mit dem Niveau, der Kampf mit dem höchsten Niveau an diesem Wochenende, der dürfte wahrscheinlich in Texas stattfinden, in San Antonio im Alamo Dome. Eine Veranstaltung von TGB Promotions, Mayweather Promotions, und die läuft auf Showtime im Pay-Per-View. Und das ist der Kampf im Super-Federgewicht zwischen Gervonta Davis und Leo Santa Cruz um den Leichtgewichtstitel der WBA und den WBA Super-Federgewichtstitel. Beide sogar. Eugen, was denkst du? Wer wird sich da durchsetzen?
Ach, normalerweise schon Gervonta Davis, so, ne, der schon, ja, seine Siege eigentlich generell immer relativ eindrucksvoll einfährt. Und da konnte sich natürlich, der Gegner rauskristallisieren, der dann vielleicht gegen Lomachenko antreten könnte oder gegen Teofimo Lopez. Das ist schon recht spannend, weil, ja, ich meine, Gervonta Davis ist schon eindrucksvoll, aber jetzt so die ganz großen Namen hat er jetzt auch noch nicht geboxt, klar, in Gamboa so zuletzt, aber der ist natürlich auch schon ein bisschen von gut und böse. Aber er ist auf jeden Fall eindrucksvoll, hat ordentlich Punching Power und ich denke schon, dass er Santa Cruz eigentlich schon relativ klar schlagen sollte. Vielleicht sogar vorzeitig, obwohl Santa Cruz natürlich ja noch nie wirklich K.O. ging oder vielleicht auch noch nie verloren hat. So seine einzige Niederlage gegen Carl Frampton kann man ja auch vielleicht so oder so sehen. Aber ja, wahrscheinlich ist es einfach ein Punktsieg von Davis. Würde ich jetzt einfach mal so tippen.
Samira?
Ja, ich würde da mitgehen. Also ich würde auch auf Gervonta Davis tippen. Ja, ist halt echt auch ein cooler Mann. Ich gucke den mir auch gern an. Leo Santa Cruz auch, also kennt man auch. Ist auch kein Unbekannter so. Gerade in Amerika, also besonders in Amerika. Ganz guter Kampf, ist ja auch ein Fünf-Sterne-Kampf, aber irgendwie wäre ich sehr überrascht, wenn Santa Cruz den Kampf gewinnen würde, weil irgendwie stehen alle Vorzeichen auf Tank, Gervonta Davis, 25 Jahre alt. Also ich glaube auch, dass er nach Punkten, also ich glaube, beide würden eher nach Punkten gewinnen, so. Ich glaube eher nicht so an vorzeitiges Ende. Deswegen tippe ich auch auf 12 Runden Punktsieg für Gervonta Davis.
Dann gehen wir jetzt mal zu dem Kampf, der wahrscheinlich uns alle am meisten interessiert und der findet in England statt am 31. Oktober in der Wembley Arena in London. Übertragen wird diese Veranstaltung auf The Zone, also das heißt jeder, der von unseren Hörern, der ein The Zone-Abo hat, kann sich das da auch dann ohne Probleme angucken. Ich denke auch über ein Probe-Abo oder sowas dergleichen wird man sich da auch kostenfrei dann Zugang zu verschaffen können. Das ist eine Matchroom-Veranstaltung von Eddie Hearn und auf der Undercard haben wir zum Beispiel Kämpfe wie David Allen gegen Christopher Lovejoy. Ursprünglich sollte er gegen Christian Hammer aus Hamburg antreten. Der musste aber absagen, weil er mit Covid-19 erkrankt ist. Christopher Lovejoy auf Boxrec auf Platz 443. Ja,
19 Siegen und allen vorzeitig, das muss man erstmal hinbekommen, ne?
Und trotzdem auf Platz 443 der Weltrangliste und immer noch 128 in der amerikanischen Weltrangliste.
Aber was sein Name, ne? Geburtsname Christopher Jamal Loveboy.
Ja,
Lovejoy.
Nee, Lovejoy.
Liebesglück.
Ist noch besser.
Alias der Pretty Boy. Das ist doch was, da macht doch was her.
Also Lovejoy ist für mich, also eine Kategorie, auch so ein Name, der in Amerika gar nicht so ungängig ist, ist Gaylord.
Ist auch ein schöner Name.
So eigentlich eine Liga, finde ich. ja, ansonsten, wer kämpft dann noch?
Ich bin froh, dass sie überhaupt einen Gegner noch gefunden haben, weil es war recht knapp jetzt, das
ja.
Hammer.
Ja.
Absagen
ja. Vielleicht auch eine Idee für den nächsten Mann, der neuen Kampfnamen braucht. So irgendwie Lovejoy, Loveboy.
Loverboy. So. Gibt's noch viel, was man da machen kann.
Long Cock Silver.
Zum Beispiel. Das hätte doch Charme.
Ja, ansonsten, die Undercard ist jetzt nicht so doll bestückt. Wen man noch erwähnen
vielleicht
sollte,
im Leichtgewicht. Ja.
Bitte?
Wer weiß ja schon.
Ja, im Leichtgewicht noch zu erwähnen sind vielleicht Lee Selby, der kämpft gegen George Kombosos Jr. Aber der Hauptkampf, der ist interessant, der ist ja der, wo viele Fragezeichen vor sind, oder was heißt viele, aber ein paar Fragezeichen vor sind, wo wir jetzt drauf eingehen möchten. Und das ist Alexander Usyk, der ehemals weltbeste Cruisergewichtler, kämpft gegen Derek Chisora, der schon für viele Probleme gut war, also im Ring.
Und außerhalb auch.
Oh ja, und das auch, aber auch ein guter Prüfstein halt auch für viele ist. Und die Frage ist halt, kann jemand wie Alexander Usyk, der schon im Cruisergewicht nicht jeden umgenietet hat, so einen Typen wie Derek Chisora, der zwar schon einige Meilen auf dem Tacho hat, aber doch recht gute Nehmerfähigkeiten hat, kann der den vor sehr große Probleme stellen. Samira, du hast das Wort.
Ja, danke.
Sehr gerne.
Ja, das ist auf jeden Fall, ich finde den Kampf interessant, gerade weil man halt nicht weiß, wie sich Usyk halt im Schwergewicht etabliert, weil im Cruiser hat er halt alles gerissen, so, da weiß man, was er kann, dass er irgendwie der Beste ist, so, aber im Schwergewicht sind die Karten halt nochmal anders und dafür ist halt Derek Chisora, glaube ich, der perfekte Gegner, weil der ist halt, gehört jetzt nicht zu der Weltspitze, aber er gehört natürlich schon zur Weltspitze, aber er ist jetzt nicht unter den Top 5 oder so. Er ist jetzt nicht Joshua, er ist nicht Fury und so, das wäre auch ein bisschen krass, glaube ich. Es ist halt so ein guter Step-up, um reinzukommen ins Heavyweight, um zu zeigen, was man da kann, ob er ihn ausboxen kann, weil ich denke nicht, dass er ihn irgendwie, also, ja, okay, ich denke nicht, dass er ihn vorzeitig schlägt, auch denke ich eigentlich nicht. Es ist jetzt nicht ganz ausgeschlossen, weil Derek Chisora, ich weiß nicht, der hat halt extrem krass unterschiedliche, der ist immer unterschiedlich in Shape, das ist bei mir das Problem. Also ich finde den geil so als Boxer, weil er so richtiger Schwergewichtler ist, da reinkommt und boxen will, aber wenn man jetzt an den zweiten Dillian Whitecamp-Kampf denkt, da lag er ja auch vorne und dann ist er halt trotzdem K.O. gegangen. Also da hat er ja richtige Schlacht geliefert. Aber nicht alle Kämpfe waren von ihm halt so eng oder so. Da ist er nicht immer wie so eine Maschine reinmarschiert. Der hat halt, manchmal zeigt er halt nicht so viel oder ist nicht richtig trainiert oder hat keinen Bock. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, er ist halt nicht immer so 100% da. Und außerdem ist er sein, also das ist vielleicht der beste Kampf, den er jetzt geliefert hat. Der ist auch 2018 gewesen. Ist auch schon ein paar Jahre her. So, er ist älter geworden. Also spricht jetzt auch nicht unbedingt für ihn. Deswegen würde ich schon denken, dass Alexander Usyk ihn eigentlich ausboxen muss. Also klar, der kann sich eine fangen und dann ist es hart und so, bla bla bla. Und dann ganz auch für ihn böse enden, aber glaube ich halt nicht, weil Usyk ist halt echt ein sehr guter Techniker und viel schneller auch als Derek Chisora. Der ist ja eher so echt breiter Typ, ne, marschiert nach vorne, du weißt schon, wo er hingeht und so, der tanzt dich da nicht aus. Usyk ist ja, ja, ähnlich wie Lomachenko, halt nur ein anderes Gewicht, aber eher so sehr tanzend auf den Beinen. Okay, Lomachenko hat letztens auch verloren, das haben wir auch nicht gedacht, aber trotzdem, also eigentlich müsste das Usyk recht locker über die Punkte machen, weil er viel schneller ist und viel mehr arbeitet, leichte Jabs und so, damit gewinnst du die Runden auch. Er wird ihn jetzt nicht ausknocken, außer Derek Chisora ist überhaupt nicht trainiert und geht dann K.O., weil er keine Puste mehr hat. Das kann natürlich auch passieren, aber ich glaube jetzt nicht so One-Punching-Power hat er, war Usyk noch nie so, deswegen keine Ahnung. Ich glaube eher, dass es über die Runden geht und Usyk recht klar den Kampf gewinnt. Aber weiß nicht, was ihr meint.
Ja, würde ich schon sagen, dass es auch so kommen sollte, weil im Grunde ist es ja auch nur so ein Prüfstein für Usyk, damit man da vielleicht irgendwie größere Kämpfe dann rechtfertigen kann. Weil dann ist jetzt ein zweiter Kampf im Schwergewicht und nach Witherspoon jetzt Chisora ist schon vollkommen okay, weil das ist halt ein Brocken. Und wenn man den klar besiegt, dann kann man eigentlich auch jeden anderen Kampf mit Usyk sofort eigentlich rechtfertigen. Dann kann er eigentlich schon jeden boxen danach, weil er ist im Grunde, dann hat er zumindest gezeigt, die dicken Leute, die macht er auch klar. Und dann gibt's ja auch nicht mehr so viele Gegner im Schwergewicht für ihn. Dann gibt's ja fast nur noch die ganz großen Namen, die von Interesse wären oder vielleicht die Leute, die vielleicht da drunter sind, so Joseph Parker oder irgendwie so die Güteklasse, so direkt hinter der Elite. Von daher denke ich auch, ja, das sollte er eigentlich regeln und tendenziell würde ich auch eher so mit einem Punkt-Sieg gehen. Vielleicht hinten raus, dass da was vorzeitig möglich wäre, das kann ich mir schon vorstellen, so eine Runde, weiß es ich, so halt in den hinteren Runden, dass er das dann da regeln kann, weil er einfach boxerisch ist er ja über jeden Zweifel erhaben. Ich finde, so ein paar Sachen ist manchmal ein bisschen offen, finde ich. Aber ich glaube, das würde sich eher, das könnte sich höchstens rächen halt gegen die wirklichen Elite-Boxer, also gegen Fury, Joshua Wilder. Da könnte das zum Problem werden, aber ich denke nicht, dass es gegen Chisora zum Problem wird. Es kann natürlich sein, man weiß es natürlich nie, wenn Leute Gewichtsklassen wechseln, ist es halt oftmals nicht immer ganz so leicht. Aber also Usyk ist groß und der wird ja im Cruisergewicht auch schon, wenn er jetzt nicht wirklich abgekocht in der Trainingsphase und darauf achtet, wird er ja auch 100 Kilo wiegen. Ne? Also ich sehe da jetzt nicht so das große Problem in seinem Aufstieg. Also ich finde, Usyk ist halt super interessant und für mich halt auch ja der Mann, der nochmal Spannung ins Heavyweight reinbringen wird. Ne? Und das ist wahrscheinlich.
Findest du, dass es nicht schon spannend ist?
Ja, schon, aber nochmal mehr Spannung. Mit Usyk dabei ist es halt nochmal noch spannender.
Worauf ich einsteigen möchte, was du eben gesagt hattest, war so in den hinteren Runden. Da wollte ich nämlich auch mit drauf eingehen, weil die beiden sind ja ungefähr gleich groß. Ich glaube, Usyk ist was um den Dreh 1,90, 1,91. Chisora ist 1,88. Was ich mir gut vorstellen kann über die gute Workrate, die Usyk hat, dass er in den hinteren Runden quasi oder anfängt Mitte des Kampfes auch vor allem den Körper von Chisora zu bearbeiten, damit dem hinten halt auch die Luft rausgeht. Und dann ihn so vorzeitig durch ein TKO rausnehmen kann. Das ist gar nicht mal so abwegig, glaube ich.
Nee, weil der einfach, ist halt boxerisch so stark, ne? Das ist schon Wahnsinn. Wenn man ihn jetzt als vollwertigen Heavyweight sieht, dann würde ich sogar sagen, dass er vielleicht sogar der stärkste ist boxerisch im Heavyweight. Also von dem Skill her fällt mir da eigentlich keiner ein, den ich jetzt vor Usyk ranken würde. Es ist halt nur die Frage mit seiner Defensive und der Körperlichkeit, ob er dann auch so damit klarkommt wie die ganz dicken Jungs. Aber das wird einem vielleicht auch so ein bisschen der Kampf jetzt schon aufzeigen, ob Chisora in der Lage ist, ihn vielleicht auch mal ein bisschen zu ärgern. Da muss man da vielleicht noch mehr Fragezeichen hintersetzen. Von daher gibt der Kampf natürlich schon ein bisschen mehr Aufschluss über Usyks Leistungsfähigkeit dann im Heavyweight. Und wo die Reise dann halt so hingeht in den nächsten Jahren.
Ist halt auch mal interessant zu sehen, ob er richtige Bomben schlucken kann, ne? So im Schwergewicht. Ja. Das ist halt, weil das hat man halt noch nicht so gesehen. Und das ist so lang. Das ist halt auch interessant so. Kann er das locker wegstecken oder ist es dann doch nochmal was anderes? Aber vielleicht werden wir das auch nicht direkt schon in dem Kampf sehen. Vielleicht auch erst gegen Joshua oder so. Da wird es halt wirklich richtig spannend.
Das ist ja eben das Spannende. Also, dass er gegen Joshua zum Beispiel nach Punkten gewinnen kann, das sehe ich jetzt nicht so das Problem. Ich sehe mehr so das Problem halt in seiner Defensive. Und er kam mir im Cruisergewicht manchmal so ein bisschen fragil vor, aber Cruisergewicht ist ja auch schon körperlich sehr, sehr heftig und nicht weit unter dem Schwergewicht. Und da hat er es eigentlich auch mal gut ausgehalten. Von daher kann man da doch schon, würde ich sagen, eine positive Prognose abgeben, aber man weiß es eben nicht. Und ja, wir werden sehen. Leichte Aufschlüsse wird dieser Kampf jetzt geben und dann, wie die Reise weitergeht, wird man sehen. Ist halt alles ein bisschen schwierig mit Corona und Co. Aber erstmal ist es auf jeden Fall ja eine nette Standortbestimmung so, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es richtig, ich gucke den Kampf auf jeden Fall. Ich finde den echt, also einfach um zu sehen, wo Sieg steht und ob das so endet. Also vorzeitiger Sieg wäre natürlich schon ein Ausrufezeichen für ihn. Ich würde auch nicht ausschließen, dass er das schafft so, weil er einfach auch fitter ist als Chisora. Das muss man halt so sagen. Er kann viel länger arbeiten auf den Beinen sein, ohne dass ihm die Puste da so schnell ausgeht. Manchmal fängt er auch ein bisschen ruhiger an und so. Aber ob er das dann wirklich, ja, schafft, vorzeitig zu beenden, das wäre natürlich noch ein besseres Ausrufezeichen, wenn er dann halt wirklich dann den nächsten Kampf oder so demnächst dann, ich weiß gar nicht, gegen wen würdet ihr am liebsten danach sehen? Also Joshua, Wilder, Fury, wenn ihr euch einen aussuchen könntet.
Kommt ja drauf an, wie er sich schlägt. Ja. Schlägt er sich klasse, dann natürlich die Großen, schlägt, wo du denkst, okay, da muss nochmal nachjustiert werden. Da würde ich ihn dann gerne gegen so jemanden wie einen Parker sehen. Parker ist ja auch nicht so super schwer, aber doch ein bisschen, hat schon mehr im Angebot als ein Chisora. Ist auch sehr, also was das ist jetzt zwar nicht so ganz so massig wie Fujisora, ist aber von dem Skillset auf jeden Fall deutlich drüber anzusiedeln und auch sehr robust, was so die Nehmerfähigkeiten betrifft. Von daher denke ich, Parker wäre ansonsten auch noch ein cooler Gegner für ihn.
Ja, wäre sehr sexy. Und vor allem, wenn er dann jemanden wie Parker schlagen würde, dann ist er ja im Grunde, dann ist er auf jeden Fall bereit für die oberen drei, sag ich mal, die es ja momentan so gibt.
Andy Reese Jr. könnte man ja auch noch machen, aber der hat natürlich auch wieder einen ganz anderen Stil, ne? Als Joseph Parker. Aber wäre auch nicht so uninteressant vielleicht.
Nein, das stimmt, gerade wegen der Geschwindigkeit.
Ja. Also kann man auf jeden Fall sehr viele, einige interessante Kämpfe zustande bringen irgendwie. Also ich finde es auch, das Schwergewicht ist schon recht interessant, aber das kriegt jetzt nochmal so ein i-Tüpfelchen, weil es einfach jetzt nochmal so der Techniker reinkommt, der dann so probiert, die Leute auszuboxen. Und das ist ja dann immer spannend, wenn irgendwann so der Puncher wie Wilder oder so gegen den Techniker. Und dann fragt man sich, ja, schafft er 12 Runden vor ihm quasi wegzulaufen, trotzdem zu treffen und nicht getroffen zu werden, nicht K.O. zu gehen. Das ist ja immer spannend irgendwie, dieses Duell, ne, zwischen denen. Weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Usyk die außen, obwohl doch durch die Müdigkeit dann halt, weil er viel arbeitet, aber weiß ich nicht, also durch One-Punch-Power, also dass er jetzt irgendwie so einen Joshua ausnockt mit einem Schlag, das würde ich eher bezweifeln, aber vielleicht hat er das auch noch nicht gezeigt. Das ist halt einfach nicht sein Stil bis jetzt gewesen, da sagen wir mal so.
Hast du mal den Kampf von Usyk bei den Amateuren gegen Joe Joyce gesehen?
Bei den Amateuren glaube ich nicht. Ja, da hat er ja eh gegen die schweren Jungs sozusagen.
Ja, ja.
Da
war er eh also das war schon nicht, ne? Beeindruckend. Das war schon beeindruckend, wie er das gemacht hat, über die Geschwindigkeit. Da hat Joyce also ist ja kein schlechter Boxer, aber der hatte halt kein Mittel gegen diese Geschwindigkeit, diese Variabilität, die Usyk hat. Da hat er überhaupt kein Mittel gegen gefunden.
So, Usyk ist Wahnsinn. Aufgrund, also ich finde, Leute mit seiner Körpergröße sehen selten boxerisch wirklich elegant und brutal stark aus, aber eher sehr wohl so. Also ich meine, wie viele Leute mit 1,90 kennt man so, die boxerisch so sexy sind wie Usyk? Also der
Muhammad Ali?
Da, ja, sicher. Aber da musst du ja schon hart in die Vergangenheit
zurückgehen, ja.
Gucken und
Tyson Fury?
Ist auch sexy, auf jeden Fall, aber so von der vom Skillset ist er schon ziemlich krass mit seiner Körpergröße, also das ist schon beeindruckend.
Extrem schnell halt einfach, ne? Er ist wirklich extrem schnell für das Gewicht, auch jetzt, wenn er noch ein bisschen raufpackt, das ist wirklich, wirklich, wenn die Leute sagen, Andy Ruiz Jr. hat schnelle Hände und so, ich glaube, dass Usyk da eigentlich noch schneller ist. Gerade auf den Beinen sowieso, der ist ja auch ein bisschen durchtrainierter und so, das ist sowieso ein bisschen anders. Aber trotzdem.
Ja, Eugen hat das ja letztens schon mal gesagt in einem Podcast, wo wir uns auch über Körpergrößen unterhalten haben. Du hast ja auch mal gesagt, wenn du mit einem 2,10 Meter Mann fangen spielst, ist es unwahrscheinlich, dass der dich kriegt, weil der halt einfach gar nicht so beweglich ist.
Ja, ja. Ja, und Boxer ist was halt dran. Auch.
Ich spiele selten mit 2,10 Meter fangen. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Aber ja, kann ich mir vorstellen. Ja, ich muss mich nur noch kleiner machen, als ich bin und dann.
Ich ärgere mich gerade. Warum habe ich das nicht letztens, als ich das Interview mit Christian Thun gemacht habe, getan? So,
hättest du mal ausprobieren.
Mal bitte für die Kamera, versuch mich mal zu fangen und dann renne ich weg.
Wollte ich immer schon mal ausprobieren, ob ich da gewinne.
Feldversuch. Und dann filmt mich jemand wieder, wie Christian Thun mich über den Parkplatz von der Mitsubishi Elektrikhalle jagt.
Sehr hätte Charme, ja.
Wobei, ich glaube, der wird mich schon kriegen. Ich
bin einfach ja, wahrscheinlich durch die Schnelligkeit. Da müsstest du dich, ja, sehr gut
aus. Ich bin einfach zu fett, also der wird mich kriegen.
Ja, aber wenn du jetzt irgendwie so ein kleiner, schneller Fußballer bist oder so, dann
wird's
ist es schon schwieriger, ne, ja. für so einen Brocken den zu fangen.
So ein Maradona, in der da vor dir herläuft, in seiner besten Form.
Ja, oder so ein Messi, zack, ist ja durch die Beine oder so, ne? Weiß man nicht. Nein, aber das sind natürlich schon Welten, ne? Und wenn man sich so die Körperlichkeiten zum Beispiel jetzt so von Lomachenko anguckt, was für ein kleiner Mann das eigentlich ist und was für ein Biest der Usyk ist, so körperlich, und sich dann noch so filigran zu bewegen und boxerisch so stark, ist ein sehr, sehr eindrucksvoller Mann, der Usyk, also Ich bin da auch gespannt und frohen Mutes, was seine weitere Karriere angeht.
Also auf was würdet ihr euch dann festlegen jetzt? Auf Punktsieg oder vorzeitig? Also wenn ihr müsstet.
Wenn ich müsste, irgendwie ganz später vorzeitiger Sieg, so 10., 11. Runde.
Erster Tipp, Punktsieg einstimmig. Zweiter Tipp, TKO, 11. Runde. Dritter Tipp, Split Decision. Nee. Dritter Tipp. trotzdem Sieg Usyk, aber ich weiß nicht wie.
Dritter Tipp, Robbery. Muss man immer noch mit drin haben, weiß man ja nicht. Ja.
Nee, dritter Tipp, Schulterverletzung.
Ach so, ja, das kann auch immer passieren.
Genau, Usyk verliert aber wegen einer Schulterverletzung. So. Die er aber schon vorher hatte.
Okay. Oder gibt auf, wie einst Luan Krasniqi und sagt, Schluss.
No mas.
Ja, wer weiß.
Schluss.
Ja. Man weiß es nicht. Nein, aber es ist schon nett. Und wie gesagt, es ist ja auf DAZN zu sehen.
Ab 19 Uhr, genau. Die Undercard kann man auch gucken.
Es ist auf jeden Fall gut, dass es bei DAZN läuft, dass wir halt auch einfach noch die Möglichkeiten haben, so einen guten Kampf auch zu sehen. Ich meine, die Kämpfe von Povetkin gegen Wyatt, die liefen da. Der Katie Taylor-Kampf gegen Delphine Person lief da. Also DAZN hat Stand jetzt immer noch, finde ich, so die besten Kämpfe in der Auswahl.
Ja, alles, was richtig groß ist, fast alles zeigen die ja. Die sind da schon sehr, sehr aktiv.
Kann man sich nicht beschweren. Ja, klar, bei Matchroom, wenn die mit Matchroom zusammenarbeiten, dann hat man natürlich schon einige große Namen und dann natürlich auch die guten Kämpfe. Aber muss man froh sein, dass die das wirklich übertragen, weil sonst bleibt halt nicht mehr viel übrig. Sonst haben wir ja nur noch Bild Plus DAZN und Bild Plus überträgt halt nur deutsche Veranstaltungen bis jetzt. Kleinere Veranstaltungen eher und sonst läuft ja im Fernsehen sowas halt nicht.
Oder ganz wenig, wenn man jetzt mal das ARD-Debüt von SES oder den sonstigen Veranstaltungen auf dem MDR außen vor lässt. Und natürlich Universum, die ja noch eine Veranstaltung mit dem ZDF machen, gegebenenfalls mehr, wer weiß das schon.
Genau, aber internationale halt jetzt nicht. Wir haben jetzt nicht mehr bei RTL, dass sie irgendwas Internationales vielleicht zeigen oder so. Wie früher mit Klitschko oder so im Ausland, Amerika, sowas hat man halt leider nicht.
Erinnert ihr euch noch, das ist ja noch nicht mal, das ist keine 5 Jahre her, dass dann mal so Kämpfe wie die von Floyd Mayweather oder dergleichen auf D-Max liefen?
Ja.
Das ist auch krass, oder? Der Pound-for-Pound-Boxer der damaligen Zeit, dass der auf D-Max lief.
Ja, stimmt, aber die haben sich auch wieder vom Boxen dann ganz schnell, also nicht ganz schnell, nach einer Weile haben sie sich halt auch wieder zurückgezogen, ne? Dann waren sie plötzlich nicht mehr da und Runfighting ist auch ganz wenig geworden und D-Max macht eigentlich gar nichts mehr mit Boxen, oder? Also ich krieg da gar nichts mit.
Nö, ich hab nichts mitbekommen. Ja. Oder was da für Veranstaltungen teilweise auf Eurosport liefen. Wie hieß nochmal der Promoter rechnen wir mal ungefähr 6-7 Jahre zurück, von David Price, der sich dann zu einer Frau hat umoperieren lassen. Wie hieß der noch?
Ja, ich weiß, wen du meinst, aber der Name fällt mir
Hennigan,
auch nicht.
Hennigan, irgendwie irgendwas irisch klingendes. Die liefen teilweise live auf Eurosport.
Ja, aber Eurosport irgendwie gefühlt, seitdem die übernommen worden sind, kann ich mich nicht erinnern, wenn auf Eurosport das letzte Mal irgendwie Boxen kam.
Boah.
Gar nicht mehr, oder?
Bestimmt 3-4 Jahre Minimum her, dass ich da was gesehen habe.
Ja, weil die sind ja von Discovery Channel übernommen worden. Und ja, seitdem ist das irgendwie nichts mehr. Null Boxen, gefühlt.
Die haben zwar früher immer auch mal ein paar Sachen wiederholt oder so, aber dann auch das wird ja gar nicht mehr gemacht. Dann hast du mal irgendwie weil ich einen David-Tour-Kampf irgendwie 4 Wochen später gesehen oder so, aber sonst läuft da ja gar nichts mehr, das stimmt schon.
Nee, auch generell an anderen Kampfsport an, also früher lief ja auch mal K1 und so, das lief ja auch viel auf Eurosport, war ja auch immer sehr schön, so in der Zeit, als UFC noch nicht so groß war und ja, aber sonst nichts mehr, null und in den 90ern kam halt immer wirklich die Großkämpfer aus Amerika, dann aus der Konserve irgendwie 2 Wochen später mit Werner Castor. war auch mal sehr, sehr nett, so, wenn man irgendwie dann früher, weiß ich, Roy Jones oder sowas da gesehen hat. Aber es ist ja einfach null. Also die zeigen nichts mehr. Nichts.
Ja, es liegt ja manchmal. Robert, du meintest, glaube ich, Mick Hennessy, oder?
Mick Hennessy? Hennessy, du hast recht.
Genau, habe ich gerade nochmal geguckt. Ich glaube, Eurosport hat sich einfach komplett aus dem Kampfsport zurückgezogen. Und es liegt ja manchmal auch einfach, wie das auch an den öffentlich-rechtlichen, bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten so ist, es liegt einfach an den persönlichen Empfindungen von den Leuten, die da entscheiden, was gezeigt wird. Weil wenn jemand kein Kampfsport-Fan ist und kein Box-Fan, dann läuft es da halt nicht. Dann setzen sie sich auch nicht dafür ein, dass das übertragen wird. Weil viele sagen dann, ich kann mit diesem Sport nichts anfangen, ich fördere lieber andere Sportart und dann läuft es da einfach nicht mehr so. Das ist echt so.
Das, ja, plus ist, wahrscheinlich auch das, mit der Rechte-Situation, ne?
Ja, das natürlich kommt auch dazu, Schwierigkeiten und so, aber auch oft sind es Leute, die halt wirklich da Passion haben, die sich für den Sport einsetzen, die es dann auch zeigen wollen und die anderen ein bisschen überreden, aber es gibt halt auch viele Skeptiker, die das einfach nicht übertragen wollen, so Boxen, muss man wirklich so sagen. Das ist halt nicht so wie Fußball, was halt überall läuft und so. Bei Kampfsportarten ist es halt immer so ein bisschen, ja, sollen wir das zeigen? Ich meine, bei der Sohn ist ja immer ab 18 hier boxen. Da denke ich auch immer, das ist auch ein bisschen übertrieben, aber ja, okay. Also keine Ahnung, aber so fängt es ja an. Wie es ist. Ja, genau, das ist ja auch so, geht ja auch schon so ein bisschen so eine Richtung. So. Ich weiß nicht, UFC war das jetzt auch ab 18? Das muss ja dann auch dastehen.
Ja,
das
da
ab
musst
20
du, musst
oder
du,
ab 30.
Musst du auch den Code vorher eingeben. Du musst ja dann dich verifizieren mit deinem Personal. Sowas.
Genau.
Und dann kannst du da deinen Code eingeben. Das finde ich auch Wahnsinn so, weil ich meine, irgendwelche Leute, die nicht 18 sind, die es unbedingt sehen wollen, die greifen dann halt auf irgendwelche Streams zurück, ne?
Ja, und die finden ja auch ganz andere Sachen im Internet, ja, wo sie keinen Code eingeben müssen, ne? Also wahrscheinlich nicht so.
Ja, Videos, wo Code drin vorkommt. Entschuldigung, den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
Oh Gott.
Den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
Ja.
Ja, gut, komm. Gehen wir mal weiter im Text. Ja. Wir haben ja auch noch ein paar Nachrichten, auf die wir eingehen können. Unter anderem, dass der Xbox-Weltmeister und jetzige Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, auch an Covid-19 erkrankt ist. Samira, du hast da was zugelesen, glaube ich, beim Tagesspiegel.
Ja, er soll sich bei einer Routinekontrolle, also bei einer Routinekontrolle kam es raus, dass er halt sich angesteckt hat und jetzt sind ja auch Wahlen. Am Sonntag, heute ist auch Sonntag für die Leute, dass sie es einordnen können. Er möchte wieder Bürgermeister von Kiew werden, möchte wiedergewählt werden und hat sich einfach in die Quarantäne begeben und arbeitet da natürlich weiter. Und ja, aber bis jetzt ging es ihm zuletzt noch ganz gut. Ich glaube, er hatte jetzt noch keine schweren Symptome, kann sich natürlich noch ändern, aber kann auch so bleiben. Also, ja. Hm.
Ansonsten habe ich gelesen, dass der Schwergewichtler Viktor Jurk jetzt Boxprofi wird. Da weißt du auch ein bisschen mehr zu. Der Name selber sagt mir nichts, aber soweit du weißt, war das ja ein ganz guter Amateur, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Er ist Vize-Europameister von 2019. Ich habe ihn auch bei den Finals, habe ich einen Kampf von ihm aufgenommen. Falls jemand das gucken will, auf meinem anderen Kanal K.O. & Co. kann man sich das angucken. Ja, ist auf jeden Fall ein erfolgreicher Amateurboxer. Der ist, glaube ich, auch 2,04 Meter oder so. Also ist über 2 Meter, sehr groß. Rechtsausleger, also er bringt schon so gute Voraussetzungen mit, um Leute zu ärgern. Also schon die Größe ist ja phänomenal. Also, weiß ich nicht, trifft man halt nicht so oft, ne? Also ist noch größer als Peter Kadiru. Die sind jetzt, glaube ich, auch oder Bernd Bento unterstützt ihn auch. Und ja, also ich denke mal, wenn man den gut aufbaut und so und er da langsam so reinkommt, dann ist er einfach schon interessant, weil er eigentlich viel mitbringt. Gute Amateurkarriere, gute physische, extreme physische Voraussetzungen, die es den Leuten schwer machen können. So. Und ja, muss man sehen. Er ist natürlich noch jung und ich glaube, er ist 20 jetzt, genau. Und hat noch viel Zeit sowieso im Schwergewicht. Aber ist ja mal schön, so, ich freue mich immer, wenn ich sowas höre. Oh, wir haben in Deutschland wieder mal ein Schwergewicht, so. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, es gibt so wenige, oder dann sind sie wieder weg, oder wenige, die dann, wo man denkt, die können dann vielleicht irgendwann mal einen großen Kampf machen, oder sind noch zu jung. Deswegen habe ich ja auch immer so eine kleine Schwäche fürs Schwergewicht, und wenn ich dann höre, oh, der wird Schwergewicht, dann denke ich immer so, neue Hoffnung, vielleicht. Vielleicht kann er mal einen großen Kampf machen, vielleicht ist es einer, der einen fasziniert, die Leute ausnockt, wer weiß, oder einfach gut ist und sich auch bei den Profis halt durchsetzen kann, weil das ist ja nicht immer so. Also es gibt halt extrem gute Amateure, die es einfach bei den Profis nicht reißen können. Deswegen hoffe ich immer, dass er dann nicht dazu gehört und dann auch sich bei den Profis irgendwie durchsetzen kann.
Du meinst zum Beispiel Audley Harrison?
Ja, viele, ne? Also es ist, oder manche enttäuschen ja auch, ne? Die sind dann Profi, dann hörst du nie wieder was. So, also es ist halt auch viele, auch italienische Boxer oder so, die ich dann auch bei den Amateuren gesehen habe, total gut waren, leichte Gewichtsklassen, und bei den Amateuren verlieren die dann gegen irgendwen und dann hört man nichts mehr und so. Also es ist, weiß ich nicht, das ist manchmal echt enttäuschend so. Keine Ahnung, ist da spielen wahrscheinlich viele Faktoren dann eine Rolle und so, aber schafft halt nicht, es reicht halt nicht, bei den Amateuren nur gut gewesen zu sein, weil Profiboxen ist halt was anderes so. Es ist halt was anderes. Da tippst du nicht die Leute so immer die ganze Zeit leicht an und sammelst deine Punkte. Nein, da kannst du halt mal K.O. gehen, da musst du auch mal hart schlagen, am besten. Und wenn, ja, du musst halt ein bisschen deinen Stil auch umändern, bestenfalls so. Und das ist nicht so leicht.
Ja, aber ich finde immer so echt ein guter Indikator ist immer dafür, dass du A, auf jeden Fall, wenn du vorne mitboxst, ist halt immer die Grundvoraussetzung, aber wenn du dann halt wirklich noch Punching Power hast oder bei dem Gegner Damage anrichtest oder siehst, dass der wirklich mal angeschlagen ist, der Gegner und so. Das sind immer, finde ich, immer gute Indikatoren, dass man so sieht, ob das auch was wird im Profibereich, ne? Weil wenn man sich so, selbst so ein Mayweather, der halt nicht so der Superpuncher war, als Amateur hat er die Gegner durchaus oft angebimmelt. Und da sah man auch, sieht man auch schon bei den Amateurveranstaltungen oder bei den Amateurkämpfen, wer da eindrucksvoll ist als Kämpfer, ne? Also nicht, wer den Sieg sich so irgendwie erwürgt durch viele leichte Treffer, gibt's ja auch, aber das ist dann meist nicht die Art Boxer, die im Profibereich erfolgreich werden. Das sind meist schon die Leute, die halt boxerisch viel anzubieten haben und die Power haben. Wenn man das so sieht bei den Amateuren, dass es da Leute gibt, die wirklich auch hart schlagen, plus den Skill haben, das sind ja auch immer meist die Kandidaten, die fürs Profiboxen halt sehr, sehr geeignet sind. Ne?
Und vielleicht kann man mit ihm auch Fangen spielen.
Stimmt, mit dem können wir es auch austesten.
Gut, eben mein kleiner Haken, den ich eingeworfen hatte mit Option 3 bei Usyk gegen Chisora. Der hatte einen Hintergrund. Wasil Lomachenko soll schon vor dem Kampf gegen Teofimo Lopez an der Schulter verletzt gewesen sein. Also, wenn das, man sah jetzt ein paar Fotos bei ihm im Internet, wo er in einem Krankenbett liegt und sich anscheinend von einer Operation erholt. Wenn das so war, dann war es ziemlich dumm von ihm, gegen Lopez in den Ring zu gehen, weil Lopez ist nun mal ein verdammt guter Boxer. Und wenn du verletzt bist, ja, ich sag mal, wenn du jetzt aufstrebender Schwergewichtler bist und du trittst gegen Danny Williams an und dir tut die Schulter weh, dann sagst du, ja gut, ich hab noch eine andere. Aber doch nicht gegen den Lopez.
Für mich sieht das so ein bisschen aus nach, ja, Ausreden suchen, dass man die Fans so ein bisschen besänftigt und sagt, ah, da ist noch was im Tank und so. Aber ich glaube, auch wenn das wirklich eine schwere Verletzung gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich nicht gekämpft. Gerade in den Corona-Zeiten ohne Zuschauer wäre es, glaube ich, auch nicht so das Problem, einen Kampf zu verschieben. Ich denke, es ist mehr so, ja, nach Ausreden suchen, so genau wie nach dem Kampf. Er gibt einfach keine glückliche Figur ab, Lomachenko momentan, ne? Also nach dem Kampf zu sagen, er hätte das den Kampf gewonnen und jetzt mit der Verletzung, das wirkt alles irgendwie so nicht schön, finde ich.
Ja, aber wobei, ja, man weiß es nicht, es kann natürlich sein, weil er hat ja schon mal 2018 was mit der Schulter gehabt, das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Und irgendwie, sein Manager meinte ja auch, dass sie irgendwie eine Woche nicht trainieren konnten und irgendwie da Pause machen mussten, dass er irgendwie da eine Spritze bekommen hat. Und irgendwie hat sein Arzt auch sich dazu geäußert. Aber natürlich kannst du das auch alles der Presse irgendwie inszenieren und so, ne? Also es muss jetzt nicht sein. Da stand irgendwie, dass er 6 Wochen vor dem Kampf Probleme hatte halt mit der Schulter, dass er halt nicht richtig trainieren konnte.
Aber dann trittst du doch nicht gegen einen Lopez an.
Ja, aber man weiß es ja nicht. Das hat Wilder ja auch theoretisch gemacht. Der Mann hat ja auch irgendwie eine Verletzung und tritt dann an. Man weiß halt immer nicht, wie die Verträge aussehen. Ne? Man sagt immer, man tritt nicht an. Dann sagt man, vor allen Dingen, dann fragt man sich auch, warum macht man dann keine Rückkampfklausel? Aber bei vielen Boxern ist es auch so, die sagen das ihren Promotern gar nicht, weil die dann auch Probleme mit denen kriegen und ihr Geld verdienen wollen, weil sie dann halt gar nichts verdienen. Und deswegen belügen sie manchmal so ihr halbes Team, oder fast alle, außer vielleicht engsten Kreis, vielleicht außer ein Arzt. Manchmal weiß es nicht mal der Trainer vielleicht. Eigentlich müsste er es sehen, wenn er ihn gut kennt, aber sein Vater müsste es ja eigentlich sehen. Ich meine, der kennt ihn ja sehr lange und sehr gut. Aber es gibt ja schon so manchmal irgendwelche komischen Konflikte, wo die einfach unehrlich sind und dann so in den Ring steigen. Das ist jetzt nicht völlig ausgeschlossen, aber ich muss natürlich auch sagen, es würde auch einiges erklären im Kampf, aber es kann natürlich auch einfach eine gute Ausrede sein, um ihn jetzt besser dastehen zu lassen. Man hat auch gesehen, er hatte so 4 Narben an der Schulter, also er wurde auf jeden Fall vorne, glaube ich, 2, hinten 2, recht groß genäht. Man kann halt nur hoffen, dass er da nichts Schlimmes hat, weil wenn er schon 2018 Probleme hatte mit der Schulter, 2020, jetzt muss er sich erholen. Ich meine, dann ist seine Karriere vielleicht auch irgendwann vorbei, ne? Wenn er sich davon nicht erholt, weiß man auch nicht. Das ist ja alles so in den Sternen eigentlich jetzt, so was da bei ihm noch kommt.
Gut, was haben wir denn noch so an Nachrichten? Patrick Wojcicki bekämpft gegen Patrice Volny. Eigentlich ist das so in der Form nicht wirklich eine News, nur weil es eine Kampfansetzung ist. Aber das ist ein Ausscheidungskampf und der Sieger aus diesem Eliminator kämpft dann die Weltmeisterschaft gegen Gennady Golovkin. Also
schon krass eigentlich, ne, wenn man sich das so anhört. Und vor allen Dingen das Besondere an dem Event ist, es ist halt bald, also am 14. November, in der Heimatstadt von Wojcicki, Wolfsburg. Und da sind halt auch 500 Zuschauer bis jetzt zugelassen, also sollen rein. Und das ist ja auch so fraglich, ne, ob das dann alles noch so passieren kann und so mit den steigenden Corona-Zahlen. Und bin ich auch sehr skeptisch, aber ja, ist auf jeden Fall erstmal so geplant mit 500 Zuschauern. Ja. Hoffe ich natürlich für die, dass es stattfinden kann, aber ich glaube, der Gegner ist auch nicht so schlecht. Und ich meine, stellt euch mal vor, weil Chiki boxt dann irgendwann gegen Gennady Golovkin. Das ist ja schon krass. Eigentlich.
Weiß ich nicht, also auch wenn Golovkin krass. Alt ist, aber er ist immer noch für viele gefährlich.
Auf jeden Fall, ja.
Gut, dann war es das mit den Nachrichten. Kommen wir zu unserer Kategorie Hörerfragen. Und da fragt der Haxi. Nach der Niederlage gegen Teofimo Lopez ist Vasil Lomachenko in der aktuellen Pound-for-Pound-Liste des Ring Magazine von Platz 2 auf 7 gefallen. Das aktuelle Ranking lautet auf Platz 1 Alvarez, auf Platz 2 Inoue, auf Platz 3 Terence Crawford, auf Platz 4 Usyk, 5 Errol Spence Jr., 6 Teofimo Lopez, 7 Vasil Lomachenko, 8 Gennady Golovkin, 9 Juan Francisco Estrada und 10 Artur Beterbiev. Seine Frage, gehören Tyson Fury und Anthony Joshua nicht auch in das Ranking? So, Samira, dann würde ich vorschlagen, nehme ich dich als erstes rein. Wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Also bei diesem Ranking fällt halt auf, dass es, was soll ich sagen, eher auf den leichteren Gewichtsklassen als das Schwergewicht irgendwie gelegt ist, wobei natürlich das auch leichter ist für Leute, die halt wenig wiegen, dann die Gewichtsklassen aufzusteigen und dann haben sie halt einfach generell natürlich, sind sie besser gerankt in der Pound-for-Pound-Liste, weil sie halt in verschiedenen Gewichtsklassen mehrere Weltmeistertitel erringen können, was jetzt für einen Schwergewichtler nicht geht, außer der steigt, also gab es das überhaupt schon mal, ein Schwergewichter, der ins Cruisergewicht absteigt und dann unbedingt andersrum eher, ne? Cruisergewichter, der ins Schwergewicht wie Usyk aufsteigt, dann da Weltmeister werden will. Aber dass man so runtergeht als Schwergewichter, ist halt eigentlich so unüblich, weil Schwergewicht halt die Königsklasse ist. Und dann denkt man,
wie hieß noch mal der den Vitali Klitschko damals geschlagen hat?
Chris Bird.
Der ist ja runter. Gut, der hat zwar da nie große Erfolge gefeiert, aber der ist am Ende, meine ich, glaube ich, ins Halbschwer runtergegangen.
Ja, weil er nur auf den Sack gekriegt, ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, stimmt, Chris Bird gab es ja noch. Aber wo das wirklich auch, das klappt halt dann auch anscheinend nicht, ne? Bei den leichteren Gewichtsklassen ist es halt leichter einfach, weil wenn du Gewicht draufpackst, umso älter du wirst, ist halt auch natürlicher Kreislauf, dass du einfach schwerer wirst oder mehr Muskeln aufbaust und dann halt bei den leichteren Gewichtsklassen viel leichter in die nächste Gewichtsklasse kommt mit 3 Kilo oder so. Das ist ja für viele, weiß ich nicht, ein Essen oder so, keine Ahnung. Dann sind sie schon in der nächsten Gewichtsklasse quasi.
Hinzu kommt ja auch noch, dass immer auch noch drauf ankommt, wie so eine Gewichtsklasse besetzt ist. Bedenke zum Beispiel polnischer Halbschwergewichtler, hat auch gegen Vitali Klitschko geboxt. Adamek. Tomasz Adamek, der ein Halbschwergewichtler. Der war mal wann war das? Vor 10 Jahren? 9 Jahren? Da war der die Nummer 3 im Schwergewicht. Nach den Klitschkos.
Ja, das ist krass, ne?
Ja.
Das ist echt.
Das Schwergewicht war halt aber auch zu dem Zeitpunkt halt nicht sonderlich gut besetzt. Dann kannst du natürlich auch, obwohl du eigentlich gar nicht diese physische Voraussetzung hast, über deine boxerische Klasse, die ja Adamek schon hatte, auch eine Menge reißen. Aber gegen den alten Vitali Klitschko hat er aber auch schwer auf den Sack gekriegt.
Auf jeden Fall fehlt, es sind ja Rankings, sind halt Rankings, ne? Macht auch jeder anders. Aber ich finde, Tyson Fury hat sich doch schon mit seinem Comeback und allem einen Platz darin verdient und auch Joshua, eigentlich beide. Also ich weiß nicht, da fehlen, Manny Pacquiao ist ja eigentlich immer noch aktiv, er hat ja offiziell seine Karriere auch nicht beendet, also da könnte man auch drüber überlegen. Kovalev gibt's auch noch, also sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Also klar, das ist jetzt auch alles Geschmackssache, ne? Aber
absolut, ich finde auch, dass zum Beispiel Bivol da fehlt.
Ja.
Ich weiß nicht, warum man jetzt Beterbiev vor Bivol zum Beispiel da einordnet. Also ich sehe das jetzt nicht unbedingt so, dass Beterbiev stärker ist zwingend als Bivol. Also die ganze Liste ist ja ein bisschen komisch. Und dann Usyk auf 4 haben, während man gleichzeitig Fury gar nicht im Ranking hat.
Ja, das frage ich mich auch. Nur weil er halt jetzt im Schwergewicht ist quasi und einen Kampf hatte, aber eigentlich noch nicht wirklich da was gerissen hat. Also es ist halt auch krass. Also dann wiegt es halt so viel, dass er halt im Cruiser der Stärkste war und dann Gewichtsklassenwechsel gleich auf Platz 4. Aber ich finde, da muss man sich erstmal mehr vielleicht auch bewiesen haben. Bei Lomachenko ist klar, dass der runter ist, aber ich weiß nicht, für mich hat ein Lopez da jetzt auch, klar, er hat einen Pound-for-Pound-Boxer geschlagen, aber ich finde, er muss noch ein bisschen vielleicht mehr machen, um da irgendwie jetzt drin zu stehen. Also ich würde eher auf jeden Fall Tyson Fury reinnehmen als Teofimo Lopez. Wobei natürlich die Frage ist, ja, okay, er hat Lomachenko geschlagen, dann muss er drinstehen. Oder muss er dann drinstehen? Das ist ja wirklich die Frage. Gut,
Lopez würde wahrscheinlich auch einen Tom Schwartz schlagen.
Ja, gut, aber wenn du Lomachenko auch noch unbedingt in die Liste haben willst, ne?
Aber den musst du natürlich auch nicht. Ja, stimmt, den musst du natürlich auch nicht reinnehmen. Ne?
Aber dann musst du natürlich Lopez, der den derart klar ausgeboxt hat,
muss er
halt auch drin haben. Ist halt, ich tue mich da auch super schwer bei solchen Listen. Das ist ja auch immer oft, Fanbrille. Ich meine, wem gehört das Ring Magazine, ne? Oscar de la Hoya.
Ja.
Und das ist natürlich so, dass er natürlich seine Boxer, seiner Promotion oder mögliche Gegner davon relativ hoch rankt. Von daher ist es ein grober Anhaltspunkt, aber wenn du natürlich andere Pound-for-Pound-Listen, wenn man sich die so anguckt, irgendwo bei Boxrec oder andere Unabhängige, die sehen natürlich wieder ganz anders aus. Das ist halt auch immer viel so durch die Fanbrille oder welchem Herrn diene ich so, ne, dass man da vielleicht auch so ein bisschen die Liste abhängig macht. Aber wirklich eine neutrale Liste, finde ich, zu machen, ist eigentlich momentan kaum möglich, finde ich. Also das ist teilweise so eng, dass man das kaum sagen kann. Ne? Also ich finde, wer da wirklich Pound for Pound dann wirklich immer besser ist, schwierig, finde ich.
Interessant ist ja auch, wenn du guckst im Ring Magazine, beim Schwergewicht taucht Usyk gar nicht auf.
Ja, ist ja vielleicht noch als. Ich meine, seine Verdienste im Cruisergewicht sind schon enorm, keine Frage. Und sein Amateur-Background, so Pound for Pound, ist ja schon sehr weit oben, ne? Keine Frage. Aber dann andere Schwergewichtler da überhaupt nicht zu nennen. Schwierig, aber ist halt auch die Frage, wie man da rausnimmt, weil die 10 Leute, die jetzt da aufgezählt sind, sind natürlich alle auch alle fantastisch. Aber es gibt natürlich auch noch eine Menge andere fantastische Leute, die da auch reingehören.
Ja, man kann nur sagen, dass, glaube ich, bei Boxrec, wenn ich jetzt richtig gucke, dann ist Lomachenko bei Boxrec in der Liste auf Platz 27.
Ja,
also das ist was ganz anderes. Genau, und Canelo Platz 1, das sind Fury 2, Earl Spence Jr. 3, Golovkin 4 und dann Wilder, Crawford, Joshua. Also das ist ja eine ganz andere, also eben genau. Ist schon anders. Also den Unterschied einfach mal zu sehen, ist schon eigentlich krass.
Ja, und Spence zum Beispiel gar nicht drin aufgrund seiner Inaktivität. Die Unterschiede sind schon enorm, ne? Von diesen Pound-for-Pound-Listen, die so angefertigt werden. Aber wie gesagt, das ist halt immer Interessen, Fanbrille, das spielt halt immer viel rein, ne? Und manche Sachen sind einfach auch ja schwer zu sagen, ne?
Wobei ich jetzt ich sag mal, Boxrec schon relativ akkurat finde, einfach weil es halt auch da so nach diesem Punktesystem ja in irgendeiner Form auch einen Algorithmus gibt. der Sache eine gewisse Nachvollziehbarkeit gibt. Eine gewisse. Genau, genau. Nicht komplett, aber eine gewisse.
Ja, es ist zumindest, ja, es ist halt klar, wie es gerankt wird. Ich meine, das System, wie die Punkteverteilung so ist, das ist ja kein Riesengeheimnis so, ne? Sondern das ist halt klar. Und ja, ich finde es ja auch realistischer, aber entspricht natürlich auch nicht unbedingt so dem Wahrheitsgehalt, und Power for Pound ist ja auch mal so eine Sache. Wie gewichtet man was? Ne? Gewichtet man aktuelle Leistungsfähigkeit hoch oder auch die Verdienste eines Kämpfers? Dann kannst du da vielleicht sogar noch Pac-Man noch mit reinschreiben oder so. Es ist halt immer schwierig, da eine Liste zu machen.
Ist halt immer ja, so. Oder wenn Floyd Mayweather alle 2 Jahre zurückkommt und irgendeinen Tennis schlägt. Ja, dann ist er wieder da. Dann muss man ihn dann berechnen? Weiß man nicht. Naja, ist egal. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Wo ihr uns abonnieren könnt, hört ihr im Outro. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Servus.
Tschüss.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de